Stephanie ist das beliebteste Mädchen ihrer Highschool und auf dem besten Weg, Prom Queen zu werden. Und nach einem fiesen Unfall fällt sie ins Koma, wird erst 20 Jahre später wieder wach. Und das ist das Erste, was sie macht. Sie kehrt an ihre alte Highschool zurück, um ihren Abschluss zu machen und sich natürlich finally die Krone der Prom Queen zu holen. Aber da hat sich halt auch mittlerweile einiges geändert. Heute im Netflix-Woche-Podcast die Komödie Senior Year.
Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Kalle.
Autor, Journalist und Kritiker, TV-Kritiker, Filmkritiker meines Herzens.
Und mit mir, Gott sei Dank, die unverwechselbare Hatne Tesfay, Moderatorin, Popkultur-Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich diesen Podcast machen möchte.
Pium, pium, pium. Und heute haben wir Besuch, bei dem ich sag's wie es ist, vielleicht ein bisschen aufgeregter bin als sonst. Zumindest ist die Freude bei Matthias und mir ganz offensichtlich riesengroß.
Sagen wir immer, aber diesmal stimmt's.
Diesmal stimmt's wirklich. Anna Duschime ist zu Besuch. Und wenn ihr jetzt noch eine Erklärung dafür braucht, warum Anna Duschime nicht nur eine wunderbare Person, Journalistin, Speakerin und freie Kreative ist, sondern vor allen Dingen auch die genau richtige Person, um Senior Year zu besprechen, dann kommt's jetzt. Also, Anna Duschime ist Redaktionsleiterin bei der Berliner Produktionsfirma Steinberger Silberstein. Das ist die Produktionsfirma, die für Funk, ARD und ZDF verschiedene Formate produziert, darunter zum Beispiel auch das großartige Browser Ballett und Aurel Original mit Aurel Merz. Außerdem hat sie einen Podcast, da geht es dann auch um Politik und Popkultur. Der hört auf den Namen Hart Unfair, was für mich immer noch einer der besten Podcast-Namen aller Zeiten ist.
Ja.
Und sie ist vor allen Dingen auch großer Fan von Highschool-Komödien.
Yeah.
Und deswegen bist du heute hier, Anna. Hallo.
Ich freue mich sehr.
Ja. Wir freuen uns auch. Hi, hi, hi.
Hi Matthias, hi Hartnett.
Hallo.
So, bevor wir einsteigen in unser schönes Gespräch, versuche ich, die sehr verworrene Inhaltsangabe von Senior Year zusammenzufassen. Also, du hast es schon gesagt, wir sind im Jahr 2002 und unsere Heldin Stephanie ist das beliebteste Mädchen in ihrer Highschool, war sie nicht immer. Kommen wir nachher noch zu.
Mhm.
Ja, also sie ist es aber in ihrem Abschlussjahr und sie ist natürlich Kapitänin des Cheerleader-Teams. Sie ist natürlich mit dem Quarterback zusammen und natürlich wird sie, wenn nichts schief geht, Prom Queen werden. Aber es geht natürlich schief. Es gibt einen Unfall, einen, ja, fast einen Anschlag auf sie, während sie mit ihrem Cheerleader-Team trainiert. Und sie fällt ins Koma. Und sie wacht 20 Jahre später aus diesem Koma auf. Wir haben das Jahr 2022. Sie ist 37, wacht auf, will das nicht so ganz wahrhaben, dass 20 Jahre ihres Lebens vorbei sind und sie halt nicht mehr 17 ist. Sie will also ihr altes Leben zurückhaben, kommt zurück an diese Schule und stellt fest, dass die ungeschriebenen Gesetze der Highschool aus dem Jahr 2002 irgendwie nicht mehr gelten. Ja? Also Popularität scheint kein Wert mehr an sich zu sein, alle sind so nett miteinander, alle sind vordergründig, wir kommen da gleich zu. Ja? Also jedenfalls, sie hat es ein bisschen schwer, sich da zurechtzufinden in diesen neuen Hierarchien und darum geht es in Senior Year, seit letztem Freitag bei Netflix zu finden, quasi sofort auf Platz 1 der Filme. Und die Hauptrolle, das müssen wir vielleicht noch sagen, spielt die großartige Rebel Wilson und Regie Alex Hardcastle. Und ich möchte mit euch kurz über eine Szene relativ am Anfang sprechen, weil das neben Highschool-Komödie das Genre des Body-Swap-Movies tangiert. Und zwar ist es die Szene, wo Stephanie aufwacht aus dem Koma, in diesem Krankenhausflur lang geht, völlig verwirrt ist, was hier los ist und dann sich zum ersten Mal nach 20 Jahren selbst im Spiegel sieht.
Ja.
Und das ist diese Spiegelszene, gibt es quasi in allen Body-Swap-Movies. Ja, ich erinnere mich an Big mit Tom Hanks, vielleicht für mich der beste Body-Swap-Movie.
Entschuldigung, Freaky Friday mit Lindsay Lohan.
30 über Nacht. Hä?
So?
Ich bleib bei Big.
Mit Masai Martin.
Und Issa Rae. Also,
So, wir sind mitten im Thema. Also, Wie fandet ihr diese Szene, wo sich die im Geiste 17-Jährige auf einmal ihr 37-jähriges Ich sieht? Wie fandet ihr das?
Ich musste sofort dran denken, also ich hatte direkt vor Augen, wie ich
2002 aussah. Tragic. Und habe mich gefragt, wie ich wohl darauf reagieren würde, wenn ich mich selbst im Spiegel sehen würde. Und das hat mich richtig abgelenkt von dem, wie das Rebel
also
gemacht
hat. Also wenn du jetzt, wie du heute bist, im Spiegel
genau,
sehen würdest.
Genau, wenn ich jetzt wirklich genau das Gleiche durchgemacht hätte wie Stephanie, und ich würde gar nicht drauf klarkommen. Weil ich, also wirklich, ah. war, also weil ich, so, mhm. ich finde, man denkt da gar nicht drüber nach. Man sieht sich ja so, wie man sich halt, also ne, man altert halt so,
wie man
mit
halt
sich
altert,
selbst mit,
ja,
genau.
Ja.
Und dann, wenn du Bilder anschaust von dir, dann merkst du erstmal, was für ein eklatanter Unterschied und was für Falten und die Haare, mein Ansatz, my edges are not what they used to be. So, und ich glaube, ich hätte mich richtig erschreckt. So. Also die Szene hat extrem viel mit mir gemacht.
Du, wie hättest du dich, dein 17-jähriges Ich und dein 37-jähriges
Ich? Ich finde diese Spiegelsache so interessant. Also das ist auch, logischerweise musst du es immer mit Spiegeln inszenieren, ja,
ja.
Wenn du dieses Problem hast. Und Anna, du hast das ganz richtig gesagt. Dadurch, dass wir uns ja jeden Tag mindestens einmal, sage ich jetzt, ja, im Spiegel selber checken, hat man ja nie das Gefühl eines Alterungsprozesses. Ja? Also weil es ja quasi, also ich denke die ganze Zeit, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, ich sehe genauso aus wie mit 17. Das ist ein Unsinn, ja, aber es, ich sehe ja keine Veränderung. Ja?
Ja.
Ich sehe ja nicht diese eklatante Veränderung. Und dadurch, dass das bei Senior Year ja Stephanie dann sagt, irgendwie, wer ist diese alte Frau? Warum glotzt die mich die ganze Zeit so? Was will die denn von mir? Das fand ich schon erschreckend, weil ich glaube, genau was du sagst, so würde es uns allen gehen, wenn wir auf einmal heute in den Spiegel schauen und sehen uns in 20 Jahren. So, und das ist egal, ob du zwischen 17 und 37 oder zwischen 33 und 53, es wird auch immer furchtbar.
Ich glaube, immer.
So. Mein Toxic Trait ist, dass ich manchmal denke, ich könnte noch einen Teenager in Filmen spielen. Aber wenn ich mich dann im Spiegel anschaue, denke ich dann so, nee, vielleicht doch nicht.
Aber das fand ich zum Beispiel sehr sympathisch an Senior Year, weil ich das Gefühl hatte, dass Rebel Wilson richtig Spaß hatte, diese 17-Jährige zu spielen. So, ne? Die hat dieses Unfertige, dieses auch sich zu dem Zeitpunkt ja komplett selbstüberschätzende, hat hier mit einem Spaß und einer Lust gespielt, wo ich auch so dachte, oh, wie geil das aber eigentlich ist. Rebel Wilson ist, glaube ich, im wahren Leben 40 oder so,
ja.
Na, also relativ nah an ihrer Figur auch dran. Und da dann nochmal so ganz ungehindert und ungefiltert und völlig losgelöst nochmal Teenager zu sein. Mit all den schwierigen Seiten und problematischen Gedanken, die man eben zu dem Zeitpunkt noch hat, auch von sich und der Welt vor allen Dingen. Ne?
Und auch die Tanzszenen haben ihr, also hatte ich das Gefühl, haben ihr großen, großen Spaß gemacht. Ich habe dann so küchenpsychologisch sogar gedacht, sie als Australierin hatte vielleicht auch nicht so diese Highschool-Experience und konnte das dann einmal so richtig, richtig krass ausleben, inklusive Prom-Date und allem, was dazugehört. Also ich habe sie total abgenommen, dass sie da irgendwie Spaß dran hatte. Und dann hatte ich auch Bock auf einen Austausch, ja, plötzlich.
Und man muss natürlich auch sagen, dass diese Tanzszenen und vor allem diese Cheerleader-Szenen ja für mich, zumindest habe ich das so interpretiert, eine echte Hommage an so den Cheerleader-Film überhaupt sind, nämlich Bring It On.
Girls United.
Auf Deutsch hieß der Girls United. Also Bring It On, auch so der ultimative, glaube auch 2000 oder ja, 2000, also auch ungefähr die Zeit, so eine Cheerleader-Squad-Rivalität zwischen einer vorwiegend weißen Highschool und auf der anderen Seite einem Team, das überwiegend von schwarzen Frauen oder eigentlich fast ausschließlich von schwarzen Mädchen, muss man zudem sagen, bevölkert wird. Also das war für mich so, ich so, guck mal, bring
die
it on.
Die Outfits sahen
Looks
auch ähnlich aus, ne? Also
ja,
die waren
total.
Clover, glaube ich, so hieß die Highschool von Bring It On.
Ja.
Die waren auch in grün und so ein bisschen so rote Elemente.
Und gelbe und goldene Elemente. Tatsächlich waren die wirklich, so, die waren wirklich so ein bisschen jamaikanische Flagge mäßig unterwegs. Also es war so, okay, yes, es ist eine schwarze Schule, okay, ich habe es verstanden. Wir müssen ihnen gleich diese Farben geben, ich habe es verstanden. Aber das fand ich schon toll, also so diese Tanzszenen.
Also,
und
wenn ich da gleich einhaken darf, für mich tatsächlich die stärkste Szene des Films ist diese Neuinszenierung von You Drive Me Crazy.
Ich
so das Gefühl habe, dass da hatten die SchauspielerInnen wahnsinnig viel Spaß, der Regisseur hatte wahnsinnig viel Spaß. Der hatte nicht oft Spaß während dieses Films, hatte ich das Gefühl. Aber bei dieser Szene, so, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, okay, diese Idee hatten sie. Sie wollten dieses Video oder diesen Tanz neu inszenieren und wir müssen noch einen Film drumherum bauen. Ja? Weil das ist so toll gewesen. Mhm. Wirklich großartig.
Das stand schon, die Idee stand ein bisschen früher fest. Ne? Hatte ja, ich auch, das ne? Gefühl hatte ich auch, dass da so einige Szenen drumherum geschrieben worden sind. Ja. Aber die war großartig. Ich musste dann auch dran denken. Ich habe mich dann gefragt, ich dachte, dass Crazy meine erste Single war, die ich jemals gekauft habe, aber Born to Make You Happy war es tatsächlich. Aber das hat auch irgendwie so einen ähnlichen Look gehabt, glaube ich.
War die dritte, ne? Also sozusagen die erste war ja Hit Me Baby, One More Time, die zweite war Crazy und die und dann, dritte war dann die Ballade.
Ja,
die,
Born to Make You Happy. Oh, schön.
I was born to make you happy. Auch, weil, wisst ihr, was ich auch so problematisch fand, als jemand, der zu dem Zeitpunkt ja durchaus schon erwachsen war, so, war die Tatsache, dass ich gemerkt habe, wie sehr sich diese Zeit musikalisch in mein Unterbewusstsein gearbeitet hat. Weil, jetzt Disclaimer, ich war nie Britney Spears Fan. So, deswegen, ich weiß, Schocker, das könnte tatsächlich ein Keil zwischen uns treiben. Ja. Ich weiß, Hannah, ich weiß. Aber ich war nie großer Britney Spears Fan. So, wenn du mich gefragt hättest, 2002, bist du eher Team Britney Spears oder bist du Team Christina? Hätte ich immer gesagt, ich bin eher Team Christina.
Bitte
eher.
Was?
Ja, natürlich, Christina. So, auf jeden Fall habe ich dann schon auch gemerkt, wie krass diese Musik in meinem Unterbewusstsein einfach ist. Ich kann You Drive Me Crazy mehr oder weniger mitsingen, obwohl ich nicht mal Fan war. Ja. So. Ja. Und das fand ich dann schon faszinierend. Aber ganz grundsätzlich habe ich eben das Abfeiern der Popkultur, die zu dem Zeitpunkt ja auch an einem ganz bestimmten Ort war. So, ne? Es war eben die Zeit von Christina, es war die Zeit von Britney, es war auf eine bestimmte Art und Weise natürlich auch die Zeit von Madonna. Die ganzen Destiny's Childs dieser Welt waren zu dem Zeitpunkt schon total am Start. Es war auf jeden Fall die Zeit von großen weiblichen Popstars.
Das stimmt.
So, eine Mariah Carey war da auch auf jeden Fall richtig am Start.
Es waren eigentlich echt viele, ne? Wenn man drüber nachdenkt.
Zu dem Zeitpunkt waren es ganz, ganz viele weibliche Stars, die die Popszene absolut dominiert haben. Und das Zelebrieren dieser Zeit, dieser Optik und so, das fand ich schon auch irgendwie cool an der Stelle.
Und damit sind wir wieder bei etwas, was wir vergangene Woche, als wir über Lincoln Lawyer gesprochen haben, schon angerissen haben, nämlich so eine Art von Retro-Fernsehen. Ja? Also so eine Art von Filmen oder Serien, die gerade für ein möglicherweise älteres Publikum gemacht werden, die sich daran erinnern, dass sie sowas Ähnliches schon mal gesehen haben, sowas Ähnliches schon mal gut fanden. Mhm. Und möglicherweise bei Lincoln Lawyer war es vor allem irgendwie die Machart und der Look. Und bei Senior Year haben wir jetzt vor allem so ein Grundgefühl von Pop, von Mode auch. Ja, also so
ja. Die, Popkultur, die, so, ja, absolut.
Genau. Mhm. Und es scheint ja zu funktionieren. Also ihr redet sehr begeistert darüber. Wir haben Platz 1 in Deutschland. Ich finde es interessant. Also ich finde es interessant, dass man so eine Art von Rückbesinnung hat auf ein Gefühl, was vor 20 Jahren, vor 25 Jahren mal da war und was man so mit sich rumträgt. Und ne, wir haben alle schon Erinnerungen jetzt ausgetauscht an unsere eigene Teenagerzeit. Ich weiß nur nicht, ob das der Ausweg ist.
Ich bin total bei dir. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, dass ich in dem Zusammenhang, also mit Senior Year, schon auch der Meinung bin, dass es nicht alles ohne Ende glorifiziert wird, ne? Es vielleicht
nein.
Also gar nicht sogar, gar nicht, im Gegenteil, ja. Ne? Also wir gucken das mit den Augen von 2022, auch in Zeiten von, das muss man an der Stelle wahrscheinlich nochmal sagen, weil sie halt so eine große Rolle in dem Film spielt. Also in Zeiten von Free Britney gucken wir natürlich nochmal ganz anders auf die Sexualisierung von sehr, sehr jungen Mädchen in der Zeit. So, ja, weißt du? Nicht nur das, wir gucken ja auch wir gucken auch wirklich so mit so einem Cringe-Gefühl auf dieses auf so eine Highschool-Dynamik. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass sich so vieles verändert hat, weil das ist ja auch eine Moral dieses Filmes sozusagen, wenn man dann an der Stelle von einer Moral reden kann. Aber dieses, was ist Popularität? Wodurch erreicht man Popularität? Welche Rolle spielt es für dich als junger Mensch? Ne? Mhm. Wie wichtig ist es, populär zu sein? Was macht es auch mit Menschen, die in der Highschool sozusagen ihren Lebenspeak erleben. Ne? Wir alle kennen die, glaube ich, aus unserer eigenen Schulzeit. Die Leute, die, weißt du, so um unsere Abi-Zeit herum total populär waren. Ja. So. Und dann triffst du die so 20 Jahre später. Ich hatte ja wirklich vor 3 Jahren mein 20-jähriges Abi-Treffen, wo ich auch so war, girl, yes.
Sorry, that was rude.
Du so, good. Du so, oh, die ist alt.
So war das nicht gemeint.
So kam, genau so kam es rüber. Also, ne, dann guckst du dir die dann halt so an, 20 Jahre später, und sagst,
aber hattet ihr das Gefühl auch, also ich hatte nach dem Schauen von Senior Year, habe ich die ganze Zeit genau das, weil ich weiß noch, wer die Mobber waren auf meiner Schule, die natürlich dann auch gepiekt haben, so in der 11., 12. Klasse gepiekt haben. Und ich habe dann so gedacht, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt so ein 20-Jähriges oder 10-Jähriges, 15-Jähriges oder wie auch immer hätten und man dann zurückgehen kann. Also diesen Rachemoment dann irgendwie wieder haben kann und den sagen kann, aha, was machst du? Ich mache nämlich das und das. Ich mache einen Podcast mit Annette und Matthias. Und du?
Um nochmal auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, Matthias. Ja, 100% können wir uns darüber streiten, was wir mit diesem, oder darüber diskutieren vielmehr. Wir streiten uns ja gar nicht, aber wir können darüber diskutieren, was wir mit diesem Urge irgendwie nicht unbedingt romantisch verklärt zurückzugucken, aber so eine bestimmte Art, auch vielleicht von Topos wieder aufleben zu lassen, so, weißt du, das und ich glaube, Matthias ist dann immer so, aber haben wir denn gar nichts aus der Entwicklung der letzten 20 Jahre mitgenommen? Ja, davon ist in diesem Film, da gebe ich dir recht, herzlich wenig gelandet, so, weißt du? Also, aber muss man schon auch sagen. Aber
ich habe den Eindruck, dass beide, also sowohl 2002 als auch 2022, erstmal total überspitzt dargestellt worden sind, damit man dann irgendwie so eine gewisse Fallhöhe hat. Und dann am Ende war das ja auch, also diese Popularität, am Anfang denkt man halt, ja, stimmt, boah, das war ganz schön toxisch früher. Ne? Also diese Cheerleader-Mentalität, diese Tische im Speiseraum, I don't know.
In der Mensa.
Ne? In der Mensa, diese Tische und so, dass man da, also die Hierarchien waren viel klarer, vermeintlich, als jetzt 2022. Ich gehe jetzt auch nicht mehr zur Schule, ich habe keine Ahnung, auch wenn ich so aussehe. Aber ich habe keine
Stichwort,
Ahnung, wie das ist.
Ich könnte immer noch einen Teenager spielen. Aber ja, genau.
Keep telling yourself. Aber in echt ist das ja so, dass wir genau die gleichen Sachen eigentlich 2022 haben, nur andere Metriken. So, jetzt wird halt Popularität anders gemessen, als jetzt am Popular-Tisch zu sitzen, ne? In der Highschool.
Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Und ich glaube auch, das ist etwas, was Senior Year in der zweiten Hälfte auf jeden Fall gut erzählt. Also diese toxischen Dynamiken in amerikanischen Highschools, aber auch in deutschen Gymnasien, machen wir uns nichts vor. Ja? Also sozusagen, das ist immer Klicken gibt, dass es immer sozusagen die Coolen gibt und die Uncoolen, die Nerds, die Geeks und so weiter und so fort. Das hört, glaube ich, nicht auf. Und ich glaube, Anna, du hast vollkommen recht, dass es möglicherweise aus so einem Zeitgeist heraus 2022 etwas empathischer scheint, aber die Dynamiken dahinter genau die gleichen sind wie, also ich bin ja der Senior hier am Tisch und für mich ist ja sozusagen der Highschool-Film schlechthin The Breakfast Club und auch da ist ja quasi die Dynamik schon sehr, sehr klar. Also die 6 Schüler, die nachsitzen müssen an einem Samstag und da ist der Nerd, da ist der Footballstar, da ist die Schöne, da ist der Punk, da ist die Verrückte und die müssen irgendwie einen Samstag miteinander klarkommen und ihre Rollen definieren bzw. hinterfragen und da kommt so eine wahnsinnig schöne Dynamik am Ende bei raus. Und, und deshalb finde ich dieses alte Thema, wie schrecklich und furchtbar und hierarchisch sozusagen Jugendliche in die Schule gehen müssen, was sie da erleben, dass das eigentlich nicht aufhört und auch 2022 nicht aufhört, auch wenn alle so tun, als ob wir uns alle lieb haben, was natürlich völliger Unsinn ist.
Am Anfang fand ich sogar 2022 fast ärgerlich überzeichnet, weil ich so dachte, ach, das ist jetzt irgendwie so, also zu woke und der Cheerleading Squad macht dann ein Lied über was
Consent,
war das? Gun Control
oder?
Und Consent.
Ja.
Und ich war so, okay, we get it. So, das war ganz schön, so überdeutlich, glaube ich. Aber dann am Ende wird irgendwie so ein rundes Paket geschnürt, finde ich. So, am Anfang fühlt sich das ein bisschen zu viel an. Das ist, diese Kontraste sind auch ein bisschen zu heftig zum Teil. Aber dann irgendwie irgendwann kommt das dann so ganz gut zusammen, fand ich.
Finde ich auch. Also ich hatte auch meine Lieblingsszene, wenn wir jetzt vielleicht nochmal bei Lieblingsszenen sind, oder eine Szene, die tatsächlich auch im Trailer ist, Stephanie legt ja sehr viel Wert darauf, dass sie nicht nur im Cheerleading-Squad war. Also, dass sie nicht nur im Team war, sondern dass sie die Kapitänin war. So, ja. Das ist ja, Cheer-Captain, sagt sie dann immer so. Ne? Das, da legt sie ja wahnsinnig viel Wert drauf, weil ihrer Philosophie nach es ja nur diese drei Varianten gibt, irgendwie wirklich cool und populär zu sein. Entweder du bist ein Cheerleader oder du arbeitest bei Abercrombie oder ich glaube, du bist super hot oder so. Ne? Ich glaube, das war ja einfach in ihrer Aufzählung eins. Und sie kommt dann also mit diesem eben streng hierarchischen Mindset da 2022 an und muss irgendwie feststellen, dass die jetzt halt so lahme Songs machen, so mit ganz lahmen Choreos und lahmen Kostümen und so, weil halt niemand mehr diese ganz kurzen Röcke trägt, die dann zum Teil auch noch bauchfrei sind und so weiter und so fort, indem man eben so gleich als Teenager irgendwie übersexualisiert wird. Und und dann geht's halt so darum, dass sie sagt so, okay, Freunde, das wird hier alles nicht funktionieren. Und wer ist denn hier Cheer-Captain? So, ne?
Wir würden das ja machen, aber in unserem ersten Jahr hat Brie auf Insta gepostet, dass Cheerleader antifeministisch sind. Dann waren fast alle gegen uns und wir mussten uns neu ausrichten. Ihr Post hatte 7 Millionen Likes.
8 Millionen.
Ist doch besser so.
Wie auch immer. Zeigen wir unsere Waffenbesitznummer.
Oh, okay.
Das ist eine unserer besten.
Wartet, wartet, was soll das hier eigentlich sein? Habt ihr einen Cheerleader-Captain?
Ja. Ja, Stephanie, ich bin Cheerleader-Captain.
Ich bin Cheerleader-Captain.
Ich bin Cheerleader-Captain.
Ich bin Cheerleader-Captain. Und die Trainerin.
Martha, was Abgefuckteres habe ich noch nie gehört.
Wir sind alle Cheerleader-Captains, denn wir stehen für, und jetzt alle, Gleichheit! Einschließlich dir, Steph. Herzlich willkommen.
Gefällt's dir? Ist alles okay?
Du meine Güte.
Oh mein Gott, sowas kann begeistern. Volltreffer, Leute.
Und sie ist halt so, find's halt fürchterlich. Da musste ich schon auch lachen. Ja. So, ne? Also das fand ich auch witzig.
Ich wollte mit euch über eine Sache reden, die mich, was den Aufbau des Films beschäftigt hat. Und zwar lernen wir ja Stephanie mit 14 schon kennen. Ja, also das ist, und da ist sie ja nicht populär, sondern da ist sie im Prinzip so ein Mauerblümchen, was ihren 14. oder 15. Geburtstag mit den Eltern auf der Bowlingbahn feiern muss. Und dann haben wir so einen Sprung von 2-3 Jahren und dann ist sie da. Ja? Also, ja. Und diese Popularität, die sie dann auf einmal hat, dass sie Cheerleader-Captain ist, ist, also ich würde immer sagen, so vom Storytelling her, das ist Behauptung, aber es wird mir nicht erzählt. Ja, also, ja. Also diesen Weg, was ist in diesen 2-3 Jahren passiert, das würde mich eigentlich tatsächlich wahnsinnig interessieren, um diese Figur zu verstehen. Aber es wird nur behauptet. Ja, es wird behauptet
von. Angedeutet wird es doch, Matthias.
Es wird ein bisschen angedeutet, genau. aber ich hätte gerne diese Entwicklung, die hätte ich, da hätten sie vielleicht 5-6 Minuten noch drauf verwenden können. Mhm. Das hätte mich, um die Figur besser zu verstehen. Wie ging es euch da?
Das ist eigentlich auch so ein typisches Merkmal von Highschool-Movies. Wenn ich jetzt so an 10 Dinge, die ich an dir hasse, denke, dann ist Rachel Lee Cook, die ist dann ja auch, die verwandelt sich dann halt irgendwann und irgendwann hat man dann diese, also man, erstens sieht man das, wie sie sich verwandelt über diesen etwas längeren Zeitraum, also von dem schüchternen Mauerblümchen, das irgendwie Kunst macht und von niemandem verstanden wird, bis hin eben zu dem sehr populären Mädchen am Ende. Und dann kommt sie ja, diese ikonische Szene, kommt sie dann ja so die Treppen runter und hat dann irgendwie was Tolles an und die Familie ist total außer sich und ihr Date auch. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt, aber ich glaube, das wäre sonst zu viel geworden, glaube ich, wenn wir da schon die Entwicklung gesehen hätten, weil wir dann ja später sozusagen diese Entwicklung zwischen 2002 und 2022 sehen. Ich glaube, das wäre dann irgendwie ein Schritt zu viel gewesen, aber ich weiß genau, was du meinst, ja.
Ich weiß auch, was du meinst und warum ich aber der Meinung bin, dass ich das gar nicht gebraucht hätte, sondern dass mir reicht, dass es anerzählt ist, zum einen gibt es diese Szene, wo sie sich sozusagen ihr Vision Board macht. Ja.
Ja.
Sie macht sich ja ein Vision Board nach diesem traumatischen Geburtstag auf der Bowlingbahn und sagt, okay, sie geht da ja sehr strategisch vor und sagt, das ist das, was ich machen muss. Lustigerweise parallel zu dem, was sie dann 20 Jahre später machen wird. Ne? Da macht sie sich ja quasi auch ein Vision Board, um irgendwie da hinzukommen, wo sie 20 Jahre vorher ja aufgehört hatte. Also sie macht sich so ein Vision Board mit Ausschnitten aus Magazinen und so, das, was ich sehr lustig fand, weil ich auch gesagt habe, ja, Tatsache haben wir ja damals noch Magazine gekauft und uns sehr zweifelhaften Rat aus Magazinen, die uns sehr streng auch gesagt haben, was wir machen müssen, wie wir auszusehen haben und so weiter.
Welche Farben wir tragen sollen.
So, ne? Das hat sie sich also ausgeschnitten, auf dieses Vision Board geklebt und was ich brauche, ist nur das Wissen, dass sie eigentlich mal als Mauerblümchen angefangen hat, um dann die Verwandlung zurück zu sagen, zu 1999 wieder zu verstehen. Mhm. Ich brauche diese Entwicklung. Ich muss gar nicht wissen, wie die da gelandet ist. Ich weiß, dass sie es ist, aber ursprünglich war sie auch mal anders.
Ich merke gerade, wie viele Parallelen es eigentlich gibt zwischen Stephanie und mir. Ich bin 99 nach Deutschland gezogen und habe mir auch, sie ist ja auch aus Australien dann nach Amerika gezogen im Film. Mhm. Ne? Und ich weiß noch, dass ich mir damals immer The Dome ist mir gerade so eingefallen. So schön, weil ich habe irgendwie nicht so richtig entziffern können, was jetzt so die kulturellen, popkulturellen Marker in Deutschland sind 1999. Und dann habe ich halt immer das genommen, was ich halt irgendwie gesehen habe ganz häufig. Und das war die The Dome-Werbung für die CD. Und dann habe ich dann immer ganz wirklich religiös The Dome geguckt, um dann mitreden zu können. Und bin auch erst viel später, sozusagen 2002, 2003, ein bisschen populärer geworden. Und ich hätte tatsächlich vielleicht aus dem Grund auch gerne die Entwicklung dann von Stephanie gesehen, weil ich gerne meine eigene Entwicklung rückblickend gesehen
hätte. Mich interessiert das gar nicht. Ich muss wirklich, nee, es interessiert mich gar nicht, wie sie da gelandet ist, weil ich finde, für die Story, die uns Senior Year erzählen will, ist nur wichtig zu wissen, dass sie einen Plan hatte und dass sie ursprünglich mal anders war. Weil das ist ja auch so eine weitere Frage, die, finde ich, Senior Year aufwirft, ist, wann verraten wir eigentlich unsere Ideale oder wann verraten wir eigentlich, wer wir ursprünglich sind. Ja. Und wir erfahren dann, dass Stephanie das eigentlich schon 2002 gemacht hatte. Also, dass sie da eigentlich schon angefangen hatte, sich selber zu verraten, um dazuzugehören. Ja? Dass sich selber zu hintergehen, um dazuzugehören, was dann ein Prozess ist, den sie 20 Jahre später quasi wiederholt, um dann erst festzustellen, eigentlich brauche ich das alles nicht.
So. Was ich gar nicht gebraucht hätte, apropos, war der Schlenker mit der Mutter, weil ich fand, das hätte sie auch trotzdem alles machen können, ohne dass es so eine traurige Backstory gibt, weil ich finde, das ist allein schon Berechtigung genug. Waren alle jung, wir wissen alle, was für ein Druck das war, irgendwie dazugehören zu wollen, und ich finde, das hat's für mich nicht gebraucht, tatsächlich, dass sie das macht aus einem irgendwie viel, viel größeren Motiv, als jetzt nur dazugehören zu wollen.
Stimmt. Das Profanes dazugehören wollen reicht.
Ich finde, das reicht. Ja. Dazu kann man stehen. Es ist einfach so. Ist so sind wir. So.
Ja,
so sind
das stimmt. Alle. Das stimmt. Das stimmt.
Also eine Lieblingsfigur habe ich ja doch. Ich finde ja, dass die ihre Erzrivalin, die Zoe, Chao heißt sie, glaube ich, ne, dass die unfassbar lustig ist.
Ja.
Die ist so lustig. Auch ihre Beziehung zu Blaine, dem Star-Quarterback aus der Highschool, der aber entgegen anderen Highschool-Filmen ja durchaus okay gealtert ist. Also der hat irgendwie, der hat ein bisschen Geld gemacht. Ich glaube, was hat der so ein...
Der macht so ein Autoverleih.
Ja, ja, das ist auch so lustig, dass der
kleiner Verweis auf Cobra Kai.
So gebrauchtbaren Händler. Voll, also ich finde es ganz interessant, weil normalerweise diese super Quarterbacks in der Highschool 20 Jahre später ja nicht unbedingt, zumindest so rein äußerlich, es geschafft haben im Leben. Ne? Aber Blaine hat es offensichtlich geschafft. Er hat irgendwie das dann wieder Star-Cheerleader geheiratet. Sie leben in einem sehr schönen Haus. Ihnen geht es finanziell offensichtlich gut. Sie haben eine sehr populäre Tochter, die Influencerin ist und so. Also erstmal alles fein, so äußerlich. Und dann beschäftigt man sich aber mit diesem Blaine und denkt sich, Jesus Christus, was bist du denn für ein Typ? Man merkt ja, dass der sich gar nicht entwickelt hat. Ja. Ne? Viele haben sich irgendwie weiterentwickelt und sind irgendwie anders geworden, reflektieren ihre Highschool-Zeit nochmal. Aber Zoe und Blaine, die sind da irgendwie stecken geblieben.
Ich glaube, Zoe hat sich sogar noch ein bisschen mehr weiterentwickelt als Blaine. So, er ist nicht von der Stelle gekommen.
Gar nicht.
Er macht dann ja auch einen Move gegenüber Stephanie am Ende. Also der ist so richtig in der Vergangenheit geblieben.
Aber es ist halt auch so eine Entwicklung, die man erst später checkt. Aber also ich muss auch sagen, also die Rivalität zwischen Zoe und Stephanie, die ist schon toll. Ist nicht ganz Mean Girls Status, muss man schon sagen, weil Mean Girls ja auch so ein iconic Highschool-Film ist, irgendwie von 2004 auch, mit Lindsay Lohan, glaube ich, in der Hauptrolle. Aber ist ja auch einfach so popkulturell Boom, so, auch sinnstiftend für die ganze Generation, ist wirklich problematisch auch. Aber das ist schon eine tolle Rivalität, der ich auch zugeguckt habe.
Und es hat auch Spaß gemacht. Voll. Auch diese Insider, also die, der, so, so ein Insider, der sich dann über den Film hindurchzieht, ist, dass ja Zoe dann irgendwann zu ihr sagt, I can't let a guest leave without a present, und dann so ein total vergiftetes Scheißgeschenk übergibt. Und dann macht aber Stephanie dann auch immer wieder den gleichen Witz und zeigt ihr immer den Mittelfinger. Und ich weiß, dass ich ganz zum Schluss, habe ich die Szene auch mitgemacht, ganz alleine auf meiner Couch, habe ich auch irgendwem, einer imaginierten Person den Mittelfinger gezeigt. Das fand ich schon süß.
Was mich jetzt natürlich brennend interessieren würde, wäre, wenn wir zu unserer finalen Abstimmung kommen. Ja, ihr wisst es, wir müssen entweder sagen, ja, ja mit Einschränkung, oder nein, keine Empfehlung. Mhm. Anna, als Gast, was würdest du jetzt sagen?
Ich würde sagen, ja mit Einschränkung, also dass man sich zumindest darauf einlassen sollte und muss, auf diese Überzeichnungen am Anfang. Also die hätten mich fast rausgeworfen, aber als ich mich dann, also man, meiner Meinung nach wird man belohnt, wenn man sich darauf einlässt und ein bisschen offener bleibt und sich von der Überzeichnung der, also einmal von 2002 und dann aber auch von 2022 nicht abschrecken lässt, wird man am Ende, finde ich, mit einem gelungenen, unterhaltsamen, leichten Film belohnt. So.
Von mir gibt es eine Empfehlung ohne Einschränkung.
Ach, guck an.
Tatsache, der Film spielt auf eine Emotion an. Der Film spielt auf ein gewisses vertrautes Gefühl an. Er spielt auf eine sehr wichtige Zeit, finde ich, auch irgendwie in der Popkultur an, was Popmusik angeht, ja. an. Und ja, manchmal macht er das irgendwie ein bisschen mit der Brechstange. Ja, natürlich ist die Vergangenheit total überzeichnet und auch die Gegenwart ist total überzeichnet. Aber Tatsache war ich so, es ist mir egal. Es ist mir wirklich scheißegal, wie überzeichnet das ist. Ich find Rebel Wilson, die ja eh immer ihre Figuren auch mit ganz viel Spaß und Freude spielt, hatte beim Spielen dieser Stephanie, glaube ich, noch mal mehr Spaß, weil wer darf schon einfach mal ungehindert wieder 17 sein als erwachsener Mensch, so? Wer will das auch? Das ist die nächste Frage.
Also ich könnte es jederzeit spielen.
Das stimmt.
Im Film. Das möchte ich auch nochmal sagen.
Ja, auch klar. Äußerlich könnte es
ja,
so
natürlich.
Spielen. Ja, natürlich. Aber deswegen gibt es für mich einfach, der Film geht zwei Stunden lang, ich hatte da Spaß mit. Und wenn man irgendeine Art von Bezug zu dieser Popkultur, zu dieser Zeit hat, dann wird man den Film super finden. Ist bei mir vorhanden, deshalb fand ich den Film super.
Okay. Also,
ich bin total gespannt.
Na, also ich Anlauf nehmen. Also,
ich glaube, wenn ich, was ich ja nie mache, ja, aber wenn ich den Film mit euch beiden zusammen geguckt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch ja mit Einschränkungen gegeben, weil der Spaß, den ihr hattet und von dem ihr jetzt auch erzählt habt, den verstehe ich total. Ja, den kann ich total nachvollziehen. Aber du hast gerade was Entscheidendes für mich gesagt, nämlich, was der Film möchte. Mhm. So, und der Du hast vollkommen recht mit allem, nur das, was der Film möchte, möchte ich nicht.
Ja, so. Natürlich. Ja,
und deshalb gibt es von mir keine Empfehlung. Das liegt aber auch daran, und ich kann da auch aus meiner Haut nicht raus. Ne? Also was für mich Highschool-Filme bedeutet haben und immer noch bedeuten, ist halt nicht das Überzeichnete oder das Komödiantische, sondern diese schlichte John Hughes-Wahrheit, die in allen seinen Filmen so durchscheint. Jung sein ist die Hölle. Ja. Aber Erwachsensein ist noch viel schlimmer. So, und das wird mir hier nicht in Gänze erzählt und auch nicht so erzählt, wie es handwerklich vielleicht gut gewesen wäre.
Das heißt, wir haben einmal die komplette Bandbreite der Empfehlungen abgedeckt.
Endlich mal wieder.
Keine Empfehlung von dir, Empfehlung mit Einschränkung von Anna. Full-on-Empfehlung, lasst euch da reinfallen von mir. Oh, damit können wir doch mal arbeiten.
Damit kann man arbeiten. Aber jetzt bin ich sehr, sehr gespannt,
ja, ich auch.
Was ihr noch mitgebracht habt als unwidersprochene Empfehlung.
Ja.
Anna, was ist es bei dir?
Okay, ich habe mitgebracht alle Wissens, weiß ich nicht, aber ich hoffe, dass alles wissen. Ich liebe nichts mehr als Reality-TV und die neue Staffel von Bling Empire. Oh mein Gott. Ich finde, sie hat alles, was Reality-TV braucht. Also ich habe das richtig zelebriert. Ich habe mir eine riesen Pizza bestellt, Eis, also auch so richtig Klischee, und habe mein Bett nicht verlassen. Und ich habe mich wahnsinnig drüber gefreut. Ich finde, alle Charaktere sind noch schlimmer als in der Staffel davor, was immer mein Anspruch ist bei Reality-TV. Also die sollen nicht besser werden, um Gottes Willen. Die sollen schlimmer werden und dadurch so für better TV einfach sorgen. Und das ist rundum gelungen, wirklich. Also man kann, finde ich, da lernen, wie man eben nicht sein sollte als Mensch in den allermeisten Fällen, wie man seine Freunde nicht behandeln sollte. Und wie man so irgendwie tragische Situationen oder so oder nicht navigieren sollte, meiner Meinung nach. Aber die machen das trotzdem so, dass ich sie am Ende wirklich immer noch lieb habe. Und ich finde, das ist eine Kunst. Und ich liebe diese Staffel so sehr. Oh, ist unglaublich.
Ich habe mir die noch aufgehoben, auch für genau sowas.
Ja,
aber für alle, die jetzt vielleicht noch nicht in die Niederungen, für andere, für mich, auf die Höhen von Bling Empire gestiegen sind. Nochmal ganz kurz, worum es da eigentlich geht. Es geht um super reiche, asiatischstämmige AmerikanerInnen, die in Los Angeles alle leben und deren Familien über unterschiedliche Wege und Mittel zu Geld gekommen sind.
Ja.
Es spielt auch in der ersten Rolle nur so nebenbei eine Rolle. Ich liebe das, wenn man dann über im Fall von Anna, glaube ich, einmal sagt, ja, Oil and Gas in Russland.
Oil
oder
and
ist
gas.
Man schon so,
would you like to elaborate?
Das klingt sehr problematisch. Yeah. Also so, ne, das wird nicht auserzählt, aber sie haben jetzt nur alle Geld und wir verfolgen die sozusagen in ihrem Leben der Superreichen.
Ich bin so froh, dass es Reality-TV gibt, da, weil ich euch zuhören darf. Ja, ich will es nicht gucken, ich will euch nur aber die ganze Zeit drüber reden hören. Das reicht mir schon komplett.
Also The Bling Empire, die Empfehlung von Anna, übrigens auch schon eine Weile draußen, also was eine Weile, letzten Freitag ist sie draußen und so. Man kann sich da so quasi reinfallen lassen. Zwei Staffeln gibt es. Ist absolut großartig. Matthias, ich habe das Gefühl, dass du dich nicht mit The Bling Empire beschäftigt hast in der letzten Woche.
Nee, ich versuche ja immer so ein bisschen im Thema zu bleiben. Ja, Senior Year jetzt geschaut. Ich wusste, worüber wir ungefähr reden und dann überlegt, okay, was kann ich als Empfehlung mitbringen noch zusätzlich? Und dann sind mir zwei Sachen eingefallen. Legally Blonde.
Ja, super.
So, natürlich Blonde aus dem Jahr 2001, ja, also ungefähr gemacht, wo Senior Year auch spielt. Ja. Mhm. Reese Witherspoon in der Hauptrolle, die eine Studentin des Modemarketings spielt, irgendwo in Kalifornien.
Stimmt.
Und darauf wartet, von ihrem Freund endlich einen Heiratsantrag zu kriegen. Aber er macht Schluss mit ihr, weil er nach Harvard geht, um Jura zu studieren und er braucht, Zitat, er braucht eine Jackie, keine Marilyn.
So. Mhm.
Und daraus angespornt sagt sie sich, dann gehe ich auch nach Harvard und studiere Jura. So. Und das ist so ein sympathischer, toller, einfacher Film, der auch deshalb so toll ist, weil, und da sind wir Hartnett, ne, was du gesagt hast, weil das Drehbuch wirklich eine Sensation ist. Also wenn man Drehbuchseminare geben müsste, Quatsch, man gibt ja Drehbuchseminare, aber bei Drehbuchseminaren immer Legally Blonde als Blaupause für so macht man es richtig. Ja?
Ja.
Also alles greift ineinander, alles ergibt Sinn. Jede Figur hat eine Entwicklung. Das ist jetzt nicht Oscar, ja? Das ist jetzt nicht Brokeback Mountain oder irgendwas. So, aber es ist handwerklich super gemacht, vor 20 Jahren, Legally Blonde, erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, um nochmal in diesem Highschool-Ding zu bleiben, auch bei Netflix zu finden, der wirklich großartige Film The Edge of 17. Ist aus dem Jahr 2016. Hailee Steinfeld spielt die Hauptrolle. Nadine ist 17. Ihr Vater, den sie sehr geliebt hat, ist an einem Herzinfarkt gestorben. Sie ist nicht die populärste Schülerin, dafür ihr etwas älterer Bruder, der populärste Schüler an der Highschool. Sie struggelt mit allem, mit ihrer Mutter, die ganze Zeit datet, mit ihrem Bruder, den sie für einen Idioten hält. Sie hat aber Gott sei Dank eine beste Freundin, die so ähnlich tickt wie sie. Und sie hat vor allem einen Lehrer gespielt von Woody Harrelson, der so eine sensationelle Performance abliefert in dem Film, der sie so ein bisschen versteht. Problematisch wird es, als sich ihre beste Freundin, mit der sie seit sie 7 ist, gegen all diese Popularitätswettbewerbe wehrt, die an der Highschool passieren. Ihre beste Freundin, dummerweise, verliebt sich in ihren Bruder.
Nein.
Und kommt mit dem auch zusammen und da explodiert, da explodiert auf einmal alles. Und das erzählt dieser Film tatsächlich unter diesen Voraussetzungen. Es ist wahnsinnig lustig, es ist wahnsinnig traurig und am Ende geht es aber trotzdem gut aus. Also ein Highschool-Film, der immer so ein bisschen unter ferner Liefen läuft, weil der nicht sofort aufploppt. The Edge of 17 mit Woody Harrelson und Hailee Steinfeld. Ganz großartig.
Super.
So. Ja, aber, Hatne, du fehlst noch.
Ich auch noch, ne?
Unbedingt.
Und nachdem wir uns ja mit den ersten paar Jahren sozusagen eines Lebens auseinandergesetzt haben, dem Leben auf der Highschool, dachte ich, wäre es doch super, wenn wir zum Schluss nicht nur dieser Folge uns auch nochmal mit dem letzten paar Jahrzehnten des Lebens beschäftigen würden. Und bin
es
da
geht
auch,
um mich?
Nein, hallo, Entschuldigung. Matthias tut
hast
immer
du
so.
Gesagt.
Ne, Matthias, vor allen Dingen, weil Matthias immer so tut, als ob er so viel älter wäre, was er gar nicht ist. Ja, aber 4 Jahre ist nichts, Matthias. Eigentlich,
das stimmt.
Also das ist gar nichts.
In Hundejahren schon.
Jedenfalls habe ich mich in dem Zusammenhang mit einer Serie beschäftigen wollen, die seit 7 Jahren sehr erfolgreich auf Netflix läuft und mit dieser 7. Staffel nun zu einem Ende kommt. Es ist eine Serie, die sich im weitesten Sinne um ältere Menschen dreht,
ja,
nämlich Grace and Frankie.
Super.
Grace and Frankie ist eine großartige Serie. 2015 mit der ersten Staffel gestartet und die Geschichte ist wie folgt. Es gibt Grace und Frankie, deren Leben von heute auf morgen sich verändert, als ihre Ehemänner, beides Partner in einer Rechtsanwaltskanzlei, ihren Frauen und sich gegenseitig ihre Liebe gestehen. So, nach Jahren der Ehe kommen also diese beiden Ehemänner, die auch regelmäßig auf Geschäftsreise gegangen sind und so weiter und so fort, zu ihren Ehefrauen und sagen, Leute, wir sind nicht nur schwul, sondern wir sind auch ineinander verliebt und wollten euch das hier mitteilen. Und Grace und Frankie müssen dann sozusagen anfangen, sich neu, nicht zu entdecken, auch nicht neu zu erfinden, aber nochmal festzustellen, wer bin ich eigentlich außerhalb dieser langen, langen Ehe? Wer bin ich eigentlich, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue und bin ich die, die ich sein will? So, das ist so die Frage. Und das ist das, worum es geht. Und gespielt werden Grace und Frankie, das ist das Entscheidende, von einem Duo, das sich nicht nur seit über 40 Jahren kennt, sondern, und das merkt man ihrer Chemie auf dem Bildschirm an, die sich auch sehr lieben und wertschätzen.
Ja.
Grace und Frankie werden nämlich gespielt von Jane Fonda und Lily Tomlin, die Anfang der 80er, wie gesagt, schon ihre ersten Filme zusammen gemacht haben und die jetzt, 40 Jahre später, immer noch Freundinnen und Kolleginnen sind. Und es ist ganz, ganz zauberhaft, ihnen zuzuschauen, wie sie sich sehr ehrlich mit ihrem Alterungsprozess auseinandersetzen, ne? Wie sie sehr ehrlich die Probleme, die man eben einfach jenseits der 70 hat, thematisieren. Und es ist total schön, das zu sehen und denen zuzugucken. Letzte Staffel jetzt. Jane Fonda ist auch, glaube ich, einfach schon über 80. Lily Tomlin auch. Die ist über 80. Das ist der blanke Wahnsinn. Und du guckst denen so zu und denkst dir, ja, toll, einfach super. Und übrigens, jetzt nochmal den Bogen zum Anfang vielleicht schließend. Der Regisseur von Senior Year hat auch bei einigen Folgen von Grace und Frankie, bei einigen sogar, Regie geführt. Das
echt,
muss man vielleicht nochmal sagen, ja. Also das heißt, der hat da einmal das abgedeckt und dann ist er nochmal in die Teenager-Jahre gegangen.
Bandbreite.
Hat er die ganze Bandbreite abgedeckt.
Und Ausgedacht und Showrunnerin von Grace und Frankie, Martha Kaufmann, die auch Friends erfunden hat. Also Grace und Frankie, wirklich großartig. Bin sehr froh, dass wir das hier runtergebracht haben.
Mussten wir unbedingt. Wir haben noch nie drüber gesprochen. Die neue, also ich so, jetzt ist die letzte Staffel, wir müssen es einmal erwähnen. Das ist das ganz, ist ganz zauberhaftes Fernsehen. So, und bevor wir jetzt aber Schluss machen, noch eine Sache ganz kurz. Uns hat Post erreicht. Und zwar hat uns geschrieben Gesa eine kleine Nachricht mit Feedback, und das möchte ich jetzt einmal ganz kurz lesen.
Ja, bitte.
Mit dem Hinweis darauf, dass wir alle ihre Vorschläge schon umgesetzt haben. Kleines Feedback zur Folge. Bitte keine Serienempfehlungen, die nicht mehr verfügbar sind. Pose ist offensichtlich nicht mehr verfügbar, bitte? Was wir in der Heartstopper-Folge vorgeschlagen haben. Außerdem wäre es hilfreich, wenn die Empfehlungen, also unsere Empfehlungen sind das wohl, in der Folge mit Namen in der Infobox ständen. Man hört den Podcast sowieso, aber wenn man Sachen nebenbei macht, bleiben einem die drei Seriennamen nicht immer im Kopf und man kann sie auch nicht einfach nachlesen im Anschluss. Zudem ist es nicht ersichtlich, an welcher Stelle im Podcast man sie denn nachhören könnte. Danke für den tollen Podcast. Ansonsten Smiley und noch das Alles-Tutti-Zeichen. Gesa, super Hinweise, dass wir quasi unsere Empfehlungen, die unwidersprochenen Empfehlungen, nochmal in den Shownotes unterbringen, damit ihr, könnt ihr natürlich immer machen, ne? Ihr könnt den Podcast diverse Male hören, wenn ihr möchtet, aber
ja,
falls euch einmal reicht, komisch, falls euch einmal reicht, stehen alle Empfehlungen ab jetzt auch immer nochmal in den Shownotes.
So ist es. Und ihr merkt, wir nehmen eure Briefe, euer Feedback so ernst, dass wir sie, wenn es geht, sofort umsetzen, wie in diesem Fall. Deshalb schreibt uns gerne und wir freuen uns über jegliche Art von Kommunikation mit euch.
Matthias freut sich am...
Vor allem über Sprachis freue ich mich am meisten. So. Weil das kann man auch hier abspielen und dann hört man euch und das ist wie mit euch reden.
So geil, dass du aber gerade noch gesagt hast, dass wir eure Briefe sehr ernst nehmen.
Du hast Briefe gesagt. Du hast Briefe und der dachte, Briefe bringt bei uns nicht irgendwie. Briefe bringt bei uns der Letterman.
Oh wow, jetzt geht's los.
Aber machst du wirklich Sprachis oder war das
irgendwie eine Sprachis? Wir lieben Sprachis. Ja? Vor allen Dingen kriegen wir auch so ganz geile, ausführliche Sprachis.
Sehr lange Sprachis. Teilweise länger als der Podcast.
Übertreib nicht. Ja, aber ich finde das geil, weil das halt auch zeigt, ne? Ihr diskutiert halt auch mit uns mit. Also ich finde, ich liebe das.
Ja, ich liebe Sprachis auch, aber ich dachte immer, das wäre so eine unpopuläre Meinung.
Mit diesen Worten und diesem Appell verabschieden wir uns für diese Folge. Liebe Anna, tausend Dank, dass du da warst.
Dankeschön für die Einladung.
Es war ganz großartig. Ich hatte sehr viel Spaß gemacht. Matthias, mit dir immer. Gell?
Danke, mit dir auch.
Bis bald, Leute. Bis nächste Woche.
Ciao. Gut. Ciao.